Leadership neu gedacht. Von und mit Corinna Pommerening. Der Podcast über Führung, Change, Transformation und New Work. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Ecosystems for Business, Ihr Partner für regionale Ökosysteme.
Herzlich willkommen bei meinem Podcast Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pommerening und heute Morgen begrüße ich Dr. Gabriele Schaumbach. Guten Morgen, liebe Gabi, schön, dass du hier bist.
Guten Morgen, liebe Corinna.
Ja, Gabi, danke, du bist meiner Einladung gefolgt. Wir wollen heute über das Thema Diversität sprechen und die verschiedenen Facetten von Diversität. Wir versuchen auch so ein bisschen, ja, praxisnah das Ganze aufzubauen. Und ja, da freuen wir uns vor allem auf deine Expertise. Du bist ja eine Gender-Expertin seit Jahrzehnten, kann man schon sagen. Du beschreibst dich selber auch als undogmatische Gender-Expertin für mehr Chancengleichheit in Unternehmen. Du beschäftigst dich, wie gesagt, seit über 20 Jahren mit Gender, mit Diversity. Du bist aber gelernte Industriekauffrau, also das vielleicht nochmal so zu deinem Hintergrund, aber auch promovierte Politologin. Und du kombinierst dein Wissen über systemische Organisationsentwicklung und Transaktionsanalyse mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und Unternehmenspraxis. Ja, und du lädst deine Gäste, deine Zuhörerinnen grundsätzlich dazu ein, gewohnte Denkweisen zu verlassen, neue Ideen zu entwickeln und vielleicht auch alternative Handlungsoptionen umzusetzen. Das klingt total spannend, aber ich kann sagen, das sind nicht nur Worthülsen, sondern genau das machst du in deiner Arbeit. Wir haben neulich mit dir einen Workshop durchgeführt in Berlin im Rahmen meiner Lernreise, der Learning Journey. Und da war es auch wirklich sehr inspirierend, wirklich sich auf diese neuen Denkweisen einzulassen. Und einen Teil davon wollen wir heute nochmal hier wiedergeben oder einfach näher bringen unseren Zuhörenden. Ja, du bist Inhaberin von Genderwork seit fast 20 Jahren. Du bist auch Projektleiterin an der Universität St. Gallen. Von daher, du hast wirklich eine super spannende Vita, Gabi. Und wir beide kennen uns auch schon ziemlich lange. Wir haben neulich darüber gesprochen, es muss irgendwie so 2013 gewesen sein, dass
ja,
wir
krass, uns. Krass, wie die Zeit vergeht, oder?
Genau, dass wir uns kennengelernt haben über den Rednerverband, die GSA. Und da eine sehr intensive Zeit ja auch miteinander verbracht haben.
Auf jeden Fall.
Ja, und jetzt freue ich mich, Gabi, dass wir ja von deiner Expertise ein Stück weit profitieren können und du uns ja nochmal ein bisschen mitnimmst und vielleicht auch sensibilisierst zu diesem wichtigen Thema. Wollen wir starten, Gabi?
Auf jeden Fall, los geht's.
Okay. Attraktive und moderne Arbeitgeber wissen einfach auch um diese Relevanz des Arbeitsumfeldes. Und hier nimmt insbesondere die diversitätsfördernde und inklusive Gestaltung der Arbeitswelt eine zentrale Rolle ein. Warum nimmt denn die Bedeutung seit Jahren zu? Kannst du uns das vielleicht mal erläutern zum Einstieg?
Sehr gerne. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, bei deinem Podcast mit dabei zu sein. Das freut mich sehr und sehr gerne erzähle ich das, was ich weiß und was ich tue. Und die Bedeutung von Diversität nimmt hat in den letzten Jahren zugenommen, weil sich zum einen die Rahmenbedingungen verändert haben. Also viele Unternehmen erkennen halt, es gibt einen demografischen Wandel, einen Fachkräftemangel. Wir beschäftigen uns mit Arbeiten 4.0 und mit New Work. Ebenso. Und da ist halt deutlich geworden für viele Unternehmen, wenn wir neue Menschen in unser Unternehmen holen wollen, mit dem demografischen Wandel werden einfach in den nächsten Jahren etliche Menschen in den Ruhestand gehen und wir haben nicht in gleichem Maße junge Menschen, die nachkommen. Und dann ist die Frage, wenn ich bisher zum Beispiel als Unternehmen mich fokussiert habe auf Menschen, die so ähnlich sind wie ich, nämlich vermutlich eher weiß, in Anführungsstrichen weiß, also sprich halt als in Deutschland geboren mit autochtone Deutsche heißt das, also keine Migrationsgeschichte zu haben, die eher männlich sind und ein gewisses Alter haben. Wenn ich mich darauf fokussiere, stelle ich fest, dass mein Pool irgendwie ein bisschen kleiner wird von denen, die ich da ansprechen kann. Das ist so der eine Aspekt, dann halt zu merken, okay, ich kann vielleicht, stelle fest, ich kann meine Stellen nicht mehr so gut besetzen, ich finde keine Azubis, die sind mir außerdem immer fremder. Wir reden über die Generation Z und irgendwie viele Menschen oder ältere, viele, die älter sind als die Generation Z, denken sich dann so, die sind ganz anders als ich. Da kommen so viele Sachen zusammen. Also das heißt, ich brauche einen größeren Pool und wie kann ich attraktiv werden für diese Menschen, wenn ich sie ins Unternehmen hole und vor allen Dingen, was kann ich tun, damit sie bleiben? Es ist ja nicht nur sie anzusprechen, sondern auch zu bleiben und wie kann ich ihnen Aufstiegschancen, Entwicklungschancen ermöglichen? Das ist sozusagen dieses Feld demografischer Wandel, Fachkräftemangel, aber auch diese Themen von Arbeiten 4.0. Digitalisierung, das sind natürlich auch alles Aspekte zu sagen, ich muss im Grunde genommen meine Arbeitsprozesse umbauen, ich brauche ein anderes Führungsverständnis, hierarchisch, starr hierarchisch ist schwieriger geworden, ich muss flexibler reagieren, weil sich der Markt verändert, weil sie eben durch Digitalisierung sich vieles verändert hat. Und auch da kommt Diversität ins Spiel, weil halt natürlich je mehr Perspektiven ich habe auf Fragen, auf Herausforderungen, umso einfacher ist es eben auch darauf zu reagieren. Also das sind sozusagen die Hauptherausforderungen oder Motivatoren, sich mit Diversität zu beschäftigen. Natürlich auch, das spielt in Deutschland eine große Rolle, sind natürlich auch gesetzliche Bestimmungen. Also mittelständische Unternehmen fallen in den seltensten Fällen wirklich darunter. Aber nichtsdestotrotz haben wir das Führungskräfte-Positionengesetz, was für große Unternehmen gilt, die einfach Frauen in Führungspositionen nachweisen müssen. Wir haben aber auch andere, ich sag mal, nicht so ganz direkte gesetzliche Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel das Elterngeldgesetz, dass halt eher Männer jetzt auch sagen, ich möchte gerne in Elternzeit gehen. Das hat ja auch was mit Diversität zu tun, dass ich nicht mehr als Unternehmen halt sagen kann, die Männer arbeiten weiter Vollzeit, auch wenn sie Väter werden. Also und gleichzeitig ist natürlich dadurch gibt es auch einen Bedarf bei den Beschäftigten, die halt sagen, hey, ich möchte aber Teilzeit arbeiten oder ich möchte hier gesehen werden. Auch die ganze MeToo-Debatte, das sind wieder auch so gesellschaftliche Veränderungen, hat natürlich dazu geführt zu einer Sensibilität, auch zu einer Verunsicherung, die aber im weitesten Sinne natürlich auch mit Diversität zu tun hat. Also wie kann ich eine gute Kultur aufbauen in meinem Unternehmen, dass sich die Leute zufrieden fühlen, geschützt fühlen, keine Angst haben müssen und so weiter. Also du siehst, es sind irgendwie, ich würde mal sagen, mindestens 3 bis 4 große, würde ich sagen, größere Zusammenhänge, warum sich Unternehmen mit Diversität beschäftigen. Und natürlich auch, weil es andere auch machen.
Ja, okay, das ist nochmal eine sinnvolle Ergänzung. Aber wir gehen vor allem auf diese ersten 4 Themenfelder gleich, glaube ich, nochmal detaillierter ein. Gabi, vielleicht auch nochmal so als Intro eine Begriffsklärung. Was versteht denn die Wissenschaft unter Diversität?
Diversität heißt ja im Grunde genommen Vielfalt. Also es gibt ja immer wieder Leute, die sagen im deutschsprachigen Raum, wieso muss ich von Diversity reden? Es tut ja vielleicht auch Vielfalt, also das ist die Bedeutung dahinter. Allerdings steckt auch hinter Diversity ein ganzes Konzept, weil es nämlich entstanden ist aus der Menschenrechtsbewegung in den USA, also schon ein sehr altes Konzept ist. Oder ein, was heißt altes, also ein schon sehr lange bestehendes Konzept ist. Und da geht es um Antidiskriminierung, halt zu sagen, wir wollen Toleranz, wir wollen Wertschätzung in unseren Organisationen. Wir möchten Diskriminierung, strukturelle Diskriminierung meiden, aber auch Diskriminierung untereinander, also jetzt nicht nur strukturell, sondern halt auf die Personen, die da handeln. Die Erweiterung, die es erfahren hat, ist halt jetzt zu sagen, von Diversity, Equity und Inclusion zu reden. Da geht es halt nochmal deutlicher durch die Kombination halt zu sagen, es geht um Gerechtigkeit, also es geht um Vielfalt, es geht um Gerechtigkeit, das ist Equity und Inclusion, was im Deutschen ja häufig mit Inklusion übersetzt wird, was ja ein bisschen irreführend ist, weil wir unter Inklusion ja häufig die Inklusion von Menschen mit Behinderung verstehen. Aber Inclusion bedeutet im Grunde genommen, dass die Leute halt in den ganzen Facetten, die sie sind, halt in die Unternehmen hineinkommen, in die Organisationen hineinkommen und dort auch gesehen und gewertschätzt werden. Also ich muss nicht Facetten von mir verstecken, sondern weil ich dann in einer professionellen Zusammenhang bin, deshalb muss ich die verstecken, sondern halt ich kann sie mit einbringen. Das sollte natürlich nicht dazu führen, dass man im Schlafanzug dann irgendwie ins Büro kommt, weil man sich gerade danach fühlt. Darum geht es natürlich nicht, sondern es geht eben darum, ich bin ja, wenn ich in ein Unternehmen komme, habe ich auch ein Privatleben, ich habe ein Beziehungsleben, ich habe Hobbys und so weiter, ehrenamtliches Engagement, wie auch immer. Das natürlich immer, und das ist wichtig, immer unter dem Rahmen, dass ich über Gerechtigkeit und Wertschätzung rede, ne? Also das heißt, nicht jede Meinung ist willkommen, egal wie krude sie ist, sondern es geht schon darum, mit dem großen Ziel zu sagen, wir wollen fair sein, gerecht sein, antidiskriminierend sein und so weiter. So, das ist jetzt von der Begrifflichkeit her
Oftmals
gemeint.
wird es jetzt auch schon abgekürzt, so als Oberbegriff DEI,
Genau.
was du eben gerade beschrieben hattest für Diversity,
Genau.
Equity und Inclusion. Vielen ist es in der Tiefe noch gar nicht so bewusst, was genau dann auch ein
Genau.
Unternehmen hier einhalten muss, ob das jetzt Rekrutierungsprozesse betrifft, ob das die Unternehmenskultur betrifft, das Miteinander, auch das Führungsverhalten. Und ich glaube, da steckt auch noch viel Potenzial drin. Du hattest doch bei uns, als wir in Berlin zusammensaßen, auch diese Thomas-Studie erwähnt. Magst du das vielleicht nochmal sagen? Das wird nochmal deutlich, warum es auch so wichtig ist, wirklich Vielfalt zu leben und zu erleben.
Genau. Ich würde mal davon nochmal sagen, was so, wenn wir über Diversity, Equity und Inclusion reden, was wir landläufig darunter verstehen, welche Dimensionen dazu gehören, dann wird
Ja,
vielleicht
gerne.
für die Zuhörenden auch klar, was mit den Thomasen gemeint ist. Es gibt im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, das übrigens auch für alle Unternehmen gilt und auch von seitens der OECD und der EU gibt es halt Definitionen, welche Diversitätsdimensionen aufgelistet sind und besonders schützenswert sind. Und dazu gehört zum einen halt die Dimension Geschlecht oder Gender, wo sich nicht nur Frauen und Männer, wo man nicht nur Frauen und Männer darunter zählt, sondern auch zunehmend Transpersonen, non-binäre Personen, genderfluide und intersexuelle Personen. Also das ist der eine großer Aspekt und die folgenden Dimensionen, sage ich immer, betreffen das auch, weil alle Menschen haben eine geschlechtliche Zuordnung, eine geschlechtliche Identität, wie auch immer die dann aussehen mag. Dazu gehört als nächstes, worüber wir auch viel reden und in der Arbeit mit Diversity handeln, ist das Thema ethnisch-kultureller Hintergrund oder Migrationshintergrund. Nationalität spielt da nur bedingt eine Rolle, weil das halt eine Frage des Passes, der Staatsangehörigkeit ist. Wir reden über People of Color, Black Indigenous People of Color. Sinti und Roma gehören auch zum Beispiel dazu. Auch wenn sie schon lange in Deutschland leben, werden sie als kultureller Hintergrund oder ethnisch-kultureller Hintergrund immer noch gefasst. Im Grunde genommen geht es bei dem Thema um Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Das ist mir immer wichtig zu sagen, weil eine Migrationsgeschichte kann ich beispielsweise, wenn ich aus der Schweiz wäre und nach Deutschland emigriert wäre, habe ich auch eine Migrationsgeschichte, aber ich falle im Grunde genommen nicht auf und ich bin auch nicht von Rassismus betroffen. Deshalb ist eben ethnisch-kultureller Hintergrund immer auch im Diversity- und Gerechtigkeits- und Antidiskriminierungssinne mit Rassismus verbunden. Häufig in unseren Debatten gehört dann natürlich auch Religion und Glaube dazu, weil es immer darum geht, dass vor allen Dingen das Thema Islam problematisiert wird. Also da kommt Migrationsgeschichte und Glaube zusammen. Und das dritte große Thema meiner Meinung nach, was die Unternehmen häufig beschäftigt, ist das Thema Generationen, also das Thema Lebensalter. Wie ich am Anfang gesagt habe, die Babyboomer werden in absehbarer Zeit in Rente gehen und die Generation Z, die unter 20 oder jetzt an 20-Jährigen, verursachen bei den älteren Beschäftigten viele Fragezeichen und die Jungen fühlen sich vielleicht auch nicht so wohl in den bekannten Strukturen. Das sind schon mal die Dimensionen. Dazu zählt dann noch das Thema körperliche Beeinträchtigung, Befähigung. Da geht es um physische und psychische Beeinträchtigungen oder auch chronische Krankheiten, um das Thema sexuelle Orientierung. 90% der Bevölkerung gelten als heterosexuell oder schätzen sich so ein, aber andererseits sagen 10% der Bevölkerung, sie sind nicht ausschließlich heterosexuell. Da sagen Unternehmen immer, das ist ja kein Thema für mich, was habe ich damit zu tun? Aber es ist so, dass eben die Studie auch im Job auch gezeigt hat, dass 75% der Nicht-Heterosexuellen sagen, sie sind schon mal diskriminiert worden im Job. Und 30% sagen, dass sie nicht geoutet sind im Job. Und ich finde, das spricht nicht für eine gute Kultur in den Unternehmen. Und deshalb haben Unternehmen da sehr wohl eine Sorgfaltspflicht und einen Handlungsauftrag dafür zu sorgen, dass sie eine Kultur haben, wo die verschiedenen geschlechtlichen Identitäten einerseits als auch Orientierung, sexuellen Orientierungen halt gewertschätzt werden und nicht diskriminiert werden. Vielleicht noch als
Und einfach auch eine Kultur, entschuldige, Gabi, eine Kultur der Offenheit einfach auch herrscht, das vielleicht auch auf das Miteinander natürlich dann auch Einfluss hat im positiven Sinne,
genau.
Wenn es dann wirklich zu einer Normalität wird und ganz weit weg von Diskriminierung oder Abwertung dann auch.
Richtig.
Richtig. Sich darstellt. Entschuldigung.
Genau. Nee, alles gut. Genau darum geht es ja auch, dass halt viele Unternehmen sagen, das geht mich nichts an, das Thema sexuelle Orientierung, aber indirekt haben sie sehr wohl eine Aufgabe da drin. Also genau. Und die Frage ist ja natürlich immer, ja, warum jetzt ausgerechnet die sechs? Und dann ist einfach klar, dass diese sechs Dimensionen gelten als überwiegend unveränderlich. Also ich meine, dass sich mein Lebensalter verändert, das ist klar. In den meisten, also ich werde einfach älter, leider nicht jünger.
Ja, können wir irgendwie noch nicht beeinflussen.
Genau. Aber dass ich ein Lebensalter habe, das verändert sich nicht. Ähnlich wie die Frage, ich habe ein Geschlecht, das kann ich zwar verändern, aber dass ich eins habe, das verändert sich nicht. Und daraus ergeben sich aufgrund dieser Unveränderbarkeit eben auch, diese Dimensionen haben das größte Diskriminierungspotenzial. Und aber sie haben auch das größte Privilegierungspotenzial. Und jetzt kommen wir nämlich zu den Thomassen.
Ja, genau.
Das Thema Privilegierungspotenzial. Es gibt Untersuchungen, also die Thomasse kommen daher von der Albright-Stiftung. Die haben eine Untersuchung gemacht. Und zwar haben sie gezählt, wie sich deutsche DAX-Unternehmen zusammensetzen, die Vorstände, und haben dabei herausgefunden, dass es in den deutschen DAX-Vorständen gibt es mehr Männer, die Thomas heißen, als Frauen bislang. Sie haben auch untersucht, wie in den Parlamenten sieht es ähnlich aus. Gibt es mehr Männer, die Heinz heißen seit der Nachkriegszeit als Frauen. Und das hat die Albright-Stiftung dann zum Anlass genommen, dass Thomas-Prinzip zu entwickeln. In meinen Worten ist es so, dass in diese Homogenität, die im Top-Management häufig vorherrscht, hat eine strukturelle Komponente. Und das heißt, diese strukturelle Komponente bedeutet, dass sie es männlich, weiß, wie gesagt, nicht von Rassismus betroffen, heterosexuell, mit einer deutschen Herkunft, gesund, im mittleren Lebensalter zwischen 30 und ich sag mal 55 sind, dass sie halt christlich oder konfessionsfrei sind und dass sie halt auch eine Freiheit von Care-Aufgaben, also sie sind nicht verantwortlich für Kindererziehung, Pflegeangehörige und auch die Pflege sozialer Beziehungen. Und das ist ein strukturelles Prinzip. Mir ist ganz wichtig zu sagen, das geht nicht um jeden einzelnen Mann. Also es möchte sich bitte kein Mann persönlich angegriffen fühlen, sondern es ist ein strukturelles Prinzip von Organisationen. Und das Problem ist, die nämlich nicht dazu gehören, also die da nicht reinpassen, die werden dann häufig anders, defizitär oder besondere Problemgruppe angesehen, für die ich halt Maßnahmen entwickeln muss, also für diese Problemgruppe im Grunde genommen. Ein deutliches Beispiel ist irgendwie, stelle ich jetzt wirklich eine Frau ein, dann habe ich irgendwie, wird die vielleicht schwanger, dann irgendwie nimmt sie Elternzeit, dann fällt sie aus, dann kommt sie wieder, dann will sie Teilzeit arbeiten. Das ist ein Problem, das passt nämlich leider nicht so gut in den Ablauf meiner Organisation. Es ist doch viel einfacher, wenn alle Vollzeit arbeiten. Am besten wollen die auch kein Sabbatical nehmen, wie die jungen Leute das heute wollen und so weiter.
Ja,
und auch nicht mobil arbeiten und so. Also
weniger
das ist
Störfaktoren.
Exakt, weniger Störfaktor. Und das führt dann halt auch häufig dazu, dass diese, ich sag mal, in Anführungsstrichen Problemgruppe eben einen Anpassungsdruck hat. Also es wird jetzt, um nochmal auf das Beispiel der Mütter zu sehen, sie müssen sich halt anpassen. Also es wird individualisiert, wie kriege ich als Mutter das hin, dass ich möglichst Vollzeit arbeiten soll? Ich soll möglichst Karriere machen, weil das ja von mir erwartet wird. Ich bin ja gut ausgebildet. Und irgendwie, wie ich das jetzt hinkriege mit meinem Partner, meiner Partnerin, den Großeltern, der Kita, der Schule und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen mehr mein Problem. Also es gibt natürlich gesetzliche Flankierungen und so weiter, aber letztendlich ist es nicht mehr das Problem der Unternehmen. So. Und das finde ich, nein, das kann doch wohl nicht sein. So, und jetzt nur als das Beispiel. Und deshalb ist es halt notwendig, dass wir sagen, es braucht nicht ein Fixing the Women, also zu sagen, die Frauen müssen sich in dem Fall verändern, das betrifft die anderen Diversitätsdimensionen auch, sondern wir brauchen ein Fixing the System. Das heißt, das System, unsere Organisation hat die Aufgabe, sich so zu verändern, dass halt eben diese Menschen in ihrer Diversität gut aufgehoben sind, gut leben können, wie du sagst, gut performen können, wo wir als Unternehmen letztendlich auch erfolgreich werden. Und da kommen dann wiederum diese, in Anführungsstrichen, Thomasse ins Spiel. Ja. Sie betrifft es ja nicht, aber sie sind die handelnden Akteure. Also das heißt, ich sehe die Aufgabe eben vor allen Dingen der Führungsebene darin, die überwiegend männlich ist, zu schauen, wie können wir unsere Organisation so verändern, wie kann ich alsjenige, der nicht in Anführungsstrichen betroffen ist, dafür sorgen, dass wir unsere Organisation verändern. Das war jetzt eine ziemlich lange Antwort.
Ich habe aber auch keine Möglichkeit gefunden, dazwischen zu haken. Es passt alles wunderbar. Nein, Gabi, alles gut. Nein, das ist ja wunderbar. Und manchmal braucht es ja einfach die Ausführlichkeit, um einfach auch das Verständnis dafür zu erzeugen. Also vielen Dank, Gabi. Aber lass uns doch das jetzt mal konkretisieren. Also du hattest uns ja in Berlin auch diese 4 Umsetzungsebenen für Diversity auch vorgestellt. Also was können Unternehmen, wir haben jetzt verstanden, es braucht da eine strukturelle Veränderung in den Organisationen. Was kann man anhand dieser 4 Umsetzungsebenen vielleicht auch anstoßen?
Genau, ich arbeite gerne mit einem sehr, sehr vereinfachten Modell von Organisationsebenen aus dem Grund, weil das Thema ja äußerst komplex ist. Also kriege immer auch das Feedback so, ja, wenn ich mich mit Frauenförderung oder Gendergleichstellung beschäftige, das ist ja schon schwierig genug. Jetzt kommen noch die anderen Dimensionen dazu und ich muss da Prioritäten setzen. Also das empfehle ich zumindest mit guten Begründungen, nicht nur einfach so, sondern mit guten Begründungen. Und dann ist immer die Frage, wo setze ich denn eigentlich an? Und wo entwickle ich welche Maßnahmen und Ziele? Und ich habe, ich verwende immer 4 Organisationsebenen. Das ist so ein bisschen vorstellbar wie so 4 Puzzlestücke, die sich zusammensetzen und auch gegenseitig bedingen. Und die erste Ebene ist die Ebene der Person, also die einzelne Person, die im Unternehmen ist. Die hat ja eine Meinung, die hat Wissen, die hat irgendwie, ist reflektiert oder nicht, ist interessiert oder desinteressiert, hat Kompetenzen, hat Qualifikationen und so weiter. Also das ist die erste Ebene. Da geht es halt mit dem Ziel der Sensibilisierung und der Qualifizierung. Habe ich das jetzt mal genannt. Also halt zu sagen, genau, warum ist das Thema wichtig? Was kann ich dazu beitragen? Was ist mit meinen Befürchtungen, die ich bei dem Thema habe? Die zweite Ebene ist die Kultur. Das ist die, also immer da, wo es um mehr als eine Person geht, sondern halt um das Miteinander. Und das ist auch die Ebene, die ehrlich gesagt am schwierigsten zu fassen ist, die aber in der Vergangenheit gezeigt hat, eine der relevantesten ist, weil ohne Kulturveränderung keine weitere Veränderung. Und da geht es im Grunde genommen um den Abbau von Dominanzstrukturen. Jetzt werden wahrscheinlich viele Unternehmen sagen, ich habe doch gar keine Dominanzstruktur, aber in dem Moment, wo das halt eben auf diese strukturelle Norm sich fokussiert, ist das im Grunde genommen eine Dominanzkultur.
Haben wir eine Dominanz vorliegen, ne?
Ja, genau. Und da geht es vor allen Dingen darum, halt zu schauen, natürlich, wie gehe ich miteinander um? Wie kommuniziere ich eigentlich miteinander? Wie wertschätzend, abwertend, wie auch immer? Was habe ich für eine Feedback-Kultur? Gehört auch zum Beispiel mit dazu. Auch Gender- oder Diversity-orientierte Sprache.
Ist da ein scheiden Aspekt sich ja die Geister, ne?
Genau, da scheiden sich die Geister. Gehört trotzdem eben mit zu dem Thema Kultur. Und aber auch, und das finde ich auch wahnsinnig entscheidend, es geht um Normen und Werte und die sind häufig auch ungeschriebene Gesetze. Also die meisten Unternehmen haben so einen Wertekanon, aber der ist häufig sehr allgemein. Und die Frage ist, inwiefern ist denn da halt sozusagen Biases drin in Sachen Diversität oder Gender Diversity, da nochmal zu gucken und auch das Führungsverständnis und vor allen Dingen die Leistungskriterien. Also Leistungskriterien sind gerade eins so meiner Lieblingsaspekte, wie biased, also das heißt, wie im Grunde genommen ungerecht oder eingeschränkt auf bestimmte Personengruppen sind diese Kriterien überhaupt. Da können wir vielleicht gleich nochmal, wenn wir.
Ja,
noch
vielleicht kannst
Zeit
du das noch ein bisschen näher bringen, vielleicht in die Praxisebene das Ganze ableiten.
Soll ich das jetzt machen oder lieber gleich? Ne, den dritten, genau, machen wir nachher noch. Die dritte Ebene ist die Strukturebene, also im Grunde genommen die Rahmenbedingungen, die sich verändern müssen, sollen, können, dürfen. Das heißt, da geht es um die Arbeitsbedingungen. Durch die Pandemie haben wir schon mal alleine dieses Thema Homeoffice, Remote-Arbeiten, mobiles Arbeiten hatten ja einen Wahnsinnsschwung gekriegt. Ich erinnere mich noch an sehr unsägliche Diskussionen vor der Pandemie, ob das geht. Hat auch was mit
ich
Führungsverständnis
auch.
viel zu tun gehabt, ne? Also Kontrolle oder Vertrauen. Es geht
Genau.
um Zielvorgaben, also welche Ziele als Unternehmen setze ich mir überhaupt, um mehr Diversität zu erreichen. Das kann ich übrigens jedem Unternehmen empfehlen, schon alleine deswegen, damit eben auch gemessen werden kann, wann habe ich denn mein Ziel erreicht, damit ich es dann auch feiern kann. Wir haben
Ja.
das Thema Stellenbesetzung, Stellenausschreibung, Personalentwicklung, jetzt nur ein paar Beispiele zu nennen. Das sind alles Strukturelemente, um halt den Rahmen zu geben, in dem sich halt Diversität entwickeln kann. Und alleine in diesen drei Ebenen wird hoffentlich schon deutlich, wie die miteinander zusammenhängen. Das heißt, in einem
Ja.
Unternehmen, wie zum Beispiel, die von der Strukturebene keine Teilzeit anbietet, eine Präsenzpflicht hat und so weiter, werden sich auch nur bestimmte Menschen, also auf der Personenebene, werden sich dort bewerben. Und bleiben auch, werden auch auf einer Kulturebene bestimmt miteinander umgehen. Also dann kommen dann eher so, wenn jemand frühzeitig gehen muss, weil vielleicht die Kinder von der Kita abgeholt werden müssen, so haben, heute arbeitest du also nur einen halben Tag. Wäre so ein Kulturaspekt, so eine Kommunikation, wie man miteinander umgeht. Andersrum ist es dann natürlich auch, dass halt, wenn Personen, die alle Vollzeit arbeiten wollen und immer da sein wollen, prägen natürlich auch eine Kultur und auch eine Struktur. Also deshalb dieses Puzzle mit den wechselseitigen Bedingungen. Andersrum natürlich auch, biete ich beispielsweise Teilzeit, Remote-Arbeiten und so weiter, kommen vielleicht
Oder
auch
Shared
Menschen.
Leadership hatte ich neulich auch eine spannende Folge
Shared Leadership
mit.
auf jeden Fall.
Ja, genau, um da auch einfach ja Möglichkeiten zu geben, dass Führungskräfte ohne eine Vollzeitstelle die Möglichkeit haben, ja, Vereinbarkeit Beruf und Familie oder Vereinbarkeit Beruf und Hobby, wie auch immer die Situation ist, das entsprechend koppeln zu können.
Genau, und das als sozusagen, wenn ich im Grunde genommen ein Unternehmen bin, was auf der Suche ist nach neuen Kräften, wird der Pool der neuen Kräfte, aus denen ich schöpfen kann, größer, wenn ich verschiedene Angebote mache. Also deshalb eben auch dieser Zusammenhang. Und die vierte Ebene ist die inhaltliche Ebene, die Berücksichtigung in der fachlichen Arbeit. Das spielt bei vielen, für viele Personen im Unternehmen jetzt nicht die große Rolle, die sie verändern könnten, weil meistens haben Unternehmen Produkte oder Angebote, die stehen einfach fest. Aber es gibt natürlich auch Angebote und Produkte und auch Öffentlichkeitsarbeit zähle ich immer gerne darunter, die natürlich in Richtung Diversität sich verändern können. Genau, das sind diese vier Ebenen. Ich finde sie sehr hilfreich, um halt ein bisschen Klarheit im Kopf zu bekommen
Ja,
und
total.
letztendlich auch im Umsetzen halt zu sagen, okay, ich finde, es erleichtert auch zum Beispiel zu sagen, wenn ich mich als zum Beispiel mittelständisches Unternehmen noch nie mit Diversität beschäftigt habe und ich aber merke, irgendwie ist da was dran an dem Thema. Ich halte es nicht für notwendig, dass jedes Unternehmen eine wahnsinnige Diversity-Strategie ausgearbeitet hat, ein Diversity-Management hat. Dafür fehlt die Zeit, dafür fehlen die Ressourcen, die finanzieren und so weiter. Es hilft schon zu sagen, ich check noch mal, wie sind eigentlich unsere Rahmenbedingungen? Kann ich da dran was verändern? Vor allen Dingen aber, was jede Person machen kann, ist auf dieser Kulturebene wirksam werden. Also ich kann sofort loslegen und kann halt sagen, ich möchte, dass wir einen Umgang haben in unserem Team oder in unserem zum Beispiel kleinen Unternehmen, in der Kommunikation, in dem Feedback, wie wir miteinander umgehen, das wertschätzend ist. Und sich dann darüber zu verständigen, was verstehe ich denn eigentlich unter Wertschätzung und wann finde ich denn, dass diese Bemerkung ist abwertend oder diese, wie auch immer, sie ist unangenehm. Sich darüber zu verständigen, das trägt ja schon dazu bei. Und in dem Moment, wo ich das dann halt auch nochmal fasse und halt auch als mittelständisches Unternehmen halt beispielsweise auf meiner Website kundtun kann, zu sagen, bei uns gelten folgende Werte, wir leben das und zwar so und so, dann habe ich schon einen Schritt gemacht in Richtung Diversität, Diversity umzusetzen, weil dann lesen das wieder andere Leute und denken sich, okay, wir hoffen, dass das nicht nur so ein Pinkwashing ist, sondern halt tatsächlich ernst gemeint.
Ja, gut, das kann man ja, so wie sich's anhört, glaube ich, recht simpel integrieren in den Alltag, in den Führungs- oder Teamalltag. Ich glaube, da brauchst du einfach nur mal den ersten Schritt, das
Genau.
dann auch wirklich anzugehen und dann zu überlegen, wie können wir denn da einfach mal zu diskutieren oder vielleicht auch so eine Art Reflexionsprozess dazu
Genau.
anzuschieben, ne?
Ja.
Aber wir wollten, also das waren die vier Ebenen. Personenebene, Sensibilisierung, Qualifizierung, Kulturebene, Rahmenbedingungen und dann die inhaltliche Ebene. Und bei der zweiten Ebene, da hattest du ja noch diesen Aspekt der Leistungskriterien. Das wollten wir nochmal, ich habe es nicht vergessen,
Genau,
glaube
yeah.
ich. Da wollten wir nochmal eine Ebene tiefer gehen, dass du uns einfach darstellst, was heißt das jetzt dann auch für die Praxis?
Genau, in der Personalentwicklung und also auch in der im Recruiting natürlich auch. Aber
Ja,
dann,
genau.
also in beiden, für beide Aspekte ist ja interessant, was für Kriterien setze ich eigentlich an, ob diese Person auf die Stelle passt. Und wenn ich zum Beispiel Führungspositionen besetze möchte, dann habe ich meistens einen Katalog, was wichtig ist. Also ich hoffe zumindest, dass die meisten einen Katalog haben und das nicht nur aus dem Bauch heraus, weil man sich schon so lange kennt oder wie auch immer. Also sagen wir, es gibt Kriterien für die Einstellung und für die Entwicklung. Und da sind jetzt zum Beispiel zu nennen, für Führungskräfte wird immer noch gesagt, die müssen durchsetzungsfähig sein. Und Durchsetzungsfähigkeit ist immer die Frage, was habe ich dann im Kopf, was ich unter durchsetzungsfähig, also was ich darunter verstehe. Und dazu gehört zum Teil in vielen Fällen, ah, naja, da muss auch jemand mal auf den Tisch hauen oder auch mal ein klares Wort sagen und irgendwie auch mal den Widerspruch wegdrücken, was weiß ich, was da alles noch mit dazu gehört. Und von meinem inneren Bild entsteht da zum Beispiel schon mal eher ein Mann als eine Frau. Aber das
Eher so
mag
ein
sehr
Thomas,
individuell,
oder?
genau, das mag aber sehr individuell sein, vielleicht gibt es auch
Ja.
andere. Und was aber diese Form von Durchsetzungsfähigkeit, die ich gerade beschrieben habe, nicht berücksichtigt, sind beispielsweise andere Formen von sich durchsetzen. Also beispielsweise zu sagen, hey, wie kann ich Verbündete finden? Wie kann ich Themen nochmal diskutieren? Wie kann ich irgendwie Einwandbehandlung machen? Wie kann ich, keine Ahnung, so viele verschiedene Sachen machen,
Ja,
ohne auf den Tisch zu
vermitteln,
hauen?
kompromissfähig zu
Genau,
sein, das sind ja auch
richtig.
ganz
Das ist
wichtige
mehr dein
Kompetenzfelder,
Thema,
ne?
genau, da bist du dann
Ja.
eher gefragt. Und wenn ich diese weiteren Möglichkeiten von Durchsetzungsfähigkeit nicht parat habe in meinem Kopf oder auch auf meiner Checkliste, dann werden die Personen, von denen ich annehme, dass sie, ich sage jetzt mal etwas flapsig, nicht auf den Tisch schauen, werden von mir nicht so gut bewertet werden. Also das heißt, das hat ganz viel mit unconscious bias zu tun, also unbewusste Vorurteile oder auch
Ja.
bewusste Vorurteile oder indirekte Vorurteile. Damit hat es ganz viel zu tun und dessen müsste ich mir bewusst werden. Ich will noch ein zweites
Ja.
Beispiel bringen, die
Ja. Ja.
Präsenzkultur. Dass also selbst wenn wir im Homeoffice zuweilen arbeiten, ist viel ein wichtiger Aspekt ist nach wie vor in der Beförderung eine Präsenz zu zeigen. Das heißt irgendwie, dann gibt es eine Krise, dann muss sofort reagiert werden, dann muss man noch irgendwie spät abends oder wie auch immer am Wochenende noch schnell reagieren und so weiter. Und das wird dann honoriert. Das bleibt im Kopf der Person, die die Möglichkeit hat, andere zu befördern. Und da fallen einfach ganz viele dann raus. Also da fallen Teilzeitkräfte raus, da fallen Leute raus, die halt in dem Moment nicht präsent sind, da fallen Leute raus, die aber auch nicht so laut sind, ne? Also die halt eher
Ja,
introvertiert sind, die halt
ja,
ihre
ja,
Arbeit
ja.
machen. Und dann habe ich wieder einen ganzen Pool von Leuten, die ich nicht berücksichtige. Und deshalb,
Wie kann ich
genau,
damit
wie kann,
umgehen?
genau, und genau, was
Gabi?
mache ich jetzt? Jetzt weiß ich, was irgendwie die Fallstricke sind. Ich empfehle immer zu sagen, guckt euch eure Leistungskriterien an. Die meisten Unternehmen haben mehrere Punkte, die dazu zählen. Guckt euch die genau an und guckt, wo sind diese Biases drin, wo kann es irgendwie Fallstricke drin sein und dann genau diese Anleitung, dieses wie auch immer, was man dann zur Hand hat, nochmal überarbeiten, also sowohl mit Beispielen da reinbringen, als auch mit Alternativen, damit die Leute, die halt im Gespräch sitzen, sowohl also beide Seiten, ne, also die halt im Gespräch sitzen, das auch parat haben. Und natürlich auch darüber gilt es zu reden, passen diese Kriterien wirklich alle auf mich in meinem Unternehmen, auf uns in unserem Unternehmen? Ist es im Mittelstand anders als in großen Unternehmen? Also ist schon ein Prozess. Es geht nicht einfach nur, ich überarbeite jetzt meine Liste und damit hat es sich. Ich muss ja auch vermitteln, warum ist das wichtig? Und dann hab ich schon ein ganz gutes Tool in der Hand, das übrigens ähnlich auch bei Rekrutierung funktioniert. Also sich halt bewusst zu machen, wen will ich überhaupt erreichen? Wie kann ich diese Diversität, diese ganzen Aspekte dort integrieren und wie mache ich es dann handhabbar? Und ich finde, an diesen Leistungskriterien, finde ich, geht das relativ gut. Ist nicht ganz einfach, das gebe ich dazu. Es hört sich vielleicht jetzt ein bisschen einfach an, aber es erfordert schon irgendwie eine Reflexion und auch zu gucken, wie kann ich das gut handeln.
Ja, auch vielleicht eine Reflexion aus einem Team, was vielleicht eher auch interdisziplinär aufgestellt ist, dass man dann mit unterschiedlichen Perspektiven und auch unterschiedlichem
Auf jeden Fall,
Erfahrungshintergrund
das
dann
ist
auch
super
drauf
dann,
schaut. Ich
ja.
glaube, das wäre dann der Mehrwert, der sich dann ergibt.
Auf
Also
jeden
das
Fall.
könnte ja genau ein Schritt sein, um einfach auch sicherzustellen in Organisationen, dass Mitarbeitende gleiche Chancen und auch Zugang zu Weiterentwicklungsmöglichkeiten haben, zu Karriereoptionen, die sich vielleicht auch damit dann verbinden lassen und ja, unabhängig von ihrem Hintergrund oder ihrer Identität. Also ich glaube, das ist ja ein ganz gutes Beispiel gewesen, wie man sich da als Organisation mit auseinandersetzen kann.
Ja, vor allem, weil es ja auch darum geht, dann nochmal den Bogen zu spannen, halt zu sagen, ich will ja nicht die Menschen, die divers sind, verändern, ne, dass die sich anpassen und alle ähnlich werden, sondern ich will ja schauen, wie kann ich auch das Potenzial, was in dieser Diversität liegt. Da gibt es sehr viele verschiedene Untersuchungen, was der Nutzen von einem gemanagten Diversity eigentlich ist, zu fassen. Und das, finde ich, liegt eben auch als großes Potenzial da drin. Also ich will das nicht, ich wollte damit nur sagen, ich will das nicht sozusagen, ich finde manchmal, sorry, und manchmal finde ich halt unabhängig von Geschlecht und so weiter, hört sich so ein bisschen an wie, ich weiß auch nicht. Ich finde immer so, es geht ja genau darum, dass es so vielfältig ist und genau das zu nutzen. Also nicht so, weißt du, was ich meine? Also das finde ich irgendwie, es ist auch anstrengend, es ist kein Selbstläufer, man muss sich da wirklich drum kümmern, weil Diversität an sich ist noch kein Qualitätsmerkmal, sondern weil dann entstehen nur Konflikte, weil alle so unterschiedlich sind, sondern man muss sich tatsächlich darum kümmern. Und dann hat es eben das große Potenzial, dass eben alle in ihrer Diversität halt auch Chancen haben und umsetzen können.
Ja, ist soweit total nachvollziehbar, Gabi. Vielleicht so zum Abschluss. Ja, wir befinden uns ja gerade so in wirtschaftlich angespannten Zeiten und viele Unternehmen kappen auch zum Teil ihre Maßnahmen, vielleicht auch ganz konkrete Maßnahmen, wenn es darum geht, Diversity zu fördern oder hier auch besondere Initiativen aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr gefährlich, an diesen Stellen jetzt einzusparen oder da vielleicht auch Projekte auf Eis zu legen und die auf später zu schieben, weil sie, und das hattest du jetzt zu Beginn auch so wunderbar gesagt, worauf das Thema Diversity oder insgesamt diese Themen auch einzahlen. Also Fachkräftemangel, wenn wir das Problem haben, die richtigen Menschen zu finden für unser Unternehmen, dann müssen wir genau auch auf solche Ebenen einfach schauen oder diese Dimensionen reflektieren. Wie gut sind wir ja aufgestellt? Von daher wäre so mein Appell, vielleicht kannst du dem zustimmen oder ergänzen, dass auch in diesen Zeiten, die von Rezessionen geprägt sind, dass man trotzdem sich mit diesen Themen auseinandersetzt und vielleicht auch natürlich in einem angemessenen Verhältnis, da muss vielleicht ein mittelständisches Unternehmen anders agieren als ein Konzern, gar keine Frage, aber insgesamt ein extrem wichtiges Thema.
Ja, natürlich sehe ich das so. Deshalb bin ich auch immer für die Quick Wins, mit denen anzufangen und zu sagen, was gerade in angespannten Momenten und Zeiten, was kann ich auch niedrigschwellig machen oder auch überhaupt erstmal eine Bestandsaufnahme, was mache ich denn eigentlich schon, was ich bislang gar nicht unter Diversity gefasst habe. Also das ist auch häufig der Fall. Und das dann eher zu bündeln, also da anzusetzen. Das, glaube ich, ist sinnvoll und hilfreich. Und das Thema, ich meine, das Thema wird nicht wieder weggehen. Also,
Nee,
es
das ist ja
ist,
so.
genau, also insofern aufschieben, jo, kann man machen, wird aber in der Zukunft auch nicht besser. Also, das Problem wird nicht kleiner, wenn man es nicht angeht.
Ja, genau. Schönes Schlusswort, Gabi, an der Stelle. Ganz pragmatisch an der Stelle der Appell. Ja, liebe Zuhörenden, setzen sich einfach mit diesem wichtigen Thema auseinander. Ja, Gabi, ich sage danke. Danke für deine Expertise, deinen Inhalt, deine Insights, die du uns hier so wiedergegeben hast. Wir verlinken selbstverständlich sehr gerne deine Website. Und wenn es da einfach noch bilateralen Austauschbedarf gibt, dann können ja unsere Zuhörenden gerne sich direkt an dich wenden.
Genau, vielen herzlichen Dank, liebe Corinna, für das spannende Gespräch, lieben. Vielen Dank an alle, die jetzt zugehört haben. Und wenn Sie Fragen haben, wenn weitere Informationen oder Austauschbedarf, wie gesagt, melden Sie sich gerne. Dankeschön.
Ja, super. Also Gabi, alles Gute für dich und weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit. Das ist natürlich auch wichtig für uns, für Unternehmen und auch für unsere gesellschaftliche Ebene. Ja, und unsere Zuhörenden alles Gute und bis bald.
Bis bald.
Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail@corinna-pommerening.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.